Ihr hört Funkstille, ein Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Es geht um den Moment, in dem Nähe zu viel wird und um den langen Weg, wieder bei sich selbst anzukommen. Geschichten, Stimmen, Gedanken über Loslassen, Grenzen und Hoffnung.
Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Funkstille zum Thema Kontaktabbruch in Familien. Heute ist bei mir die Tanja. Wir kennen uns aus dem beruflichen Kontext und sind öfters miteinander im Gespräch. Und bei den Gesprächen ist eben auch herausgekommen, dass es in ihrer Familie auch einen Kontaktabbruch gibt, gab oder eben auch jetzt aktuell noch besteht. Und darüber wollen wir heute miteinander ins Gespräch kommen. Und als erstes würde ich Tanja bitten, sich ganz kurz mal vorzustellen, damit ihr wisst, wer jetzt hier euch in den nächsten Minuten begleiten wird.
Ja, also ich bin Tanja, ich bin 41 Jahre, wohne hier in Dresden, bin verheiratet, habe zwei Kinder und wie Birgit schon gesagt hat, wir kennen uns schon länger. Haben tatsächlich in einem unserer vielen Gespräche festgestellt, dass uns Kontaktabbrüche tatsächlich beide begleiten. Und das ist tatsächlich auch immer wieder ein Thema, worüber wir uns austauschen. Ja, und da kam die Idee, dass wir jetzt hier zusammensitzen.
Genau, deshalb bist du heute hier, um von deiner Geschichte zu erzählen. So wie ich das verstanden habe in unseren Gesprächen, ist es bei dir so, dass Kontaktabbruch schon auch mal länger bestanden hat, aber auch von deiner Seite als Tochter, das muss man jetzt hier auch noch mal ganz klar sagen, dass Tanja also eine Tochter ist, die den Kontakt zu ihren Eltern stark reduziert hat. Ja, und sie ist eben mein erster Gast, die hier als Tochter sozusagen in Erscheinung tritt. Und jetzt sind wir ganz gespannt auf deine Geschichte, Tanja. Magst du uns die kurz erzählen?
Wo fangen wir an? Und wo hören wir auf? Tatsächlich ist es so, dass ich überlegt habe, wie man am besten dieses Ganze, es ist ja immer ein Riesenkonstrukt und es kommt ja nicht von heute auf morgen, dass man sich überlegt, ich habe keine Lust mehr, ich breche den Kontakt ab, weil jemand was Falsches gesagt hat oder weil es eine Sache gibt, über die man nicht hinwegschauen kann, sondern das bahnt sich ja vielleicht auch an oder vielleicht ist es auch nur in meinem Fall so. Deswegen würde ich ganz weit ausholen und zwar tatsächlich mit der Geschichte, wie ich entstanden bin. Also meine Mama hat bei meinen Großeltern noch gewohnt, war dort das letzte Kind, ist schwanger geworden von einem Mann, mit dem sie nicht so wirklich zusammen war, der auch keine Kinder wollte, war dann quasi schon immer alleinerziehend und meine Großeltern waren sehr konservativ, die haben aber gesagt, es gibt jetzt hier keine andere Möglichkeit, das Kind, das ist jetzt da und das hat hier auch seinen Platz in der Familie. Und meine Mama hat gearbeitet schon. Und ich war quasi ein Oma-Kind, schon seit ich klein war, weil wir hatten da das Kinderzimmer meiner Mama uns geteilt. Meine Oma hat sich gekümmert, wenn meine Mama auf der Arbeit war. Mein Opa hat sich um mich gekümmert. Und ja, meine Mama hat tatsächlich, auch als ich klein war, immer so eine Randfigur gespielt, wo ich glaube, wie bei anderen Kindern so eine nette Tante oder vielleicht eine andere liebe Angehörige, die man gern hat, die auch da ist. Aber so der große Erziehungsanteil und der große Part in meinem Leben hatten immer meine Großeltern. Wir sind in den Urlaub gefahren, wir haben die Wochenenden miteinander verbracht. Und alle meine frühkindlichen Erinnerungen sind eigentlich verknüpft mit meinen Großeltern, mit dem Haus meiner Großeltern. Und da war einfach der Lebensmittelpunkt. Dann ist meine Mama das zweite Mal unter fast identischen Bedingungen schwanger geworden, hat dann eine Wohnung bekommen und ist dort in diese kleine Wohnung mit meiner Schwester eingezogen. Und weil das für sie recht viel war, bin ich bei meinen Großeltern geblieben. Und Es ging dann quasi so weiter, wie ich es kannte. Ne? Meine Oma hat mich in den Kindergarten gebracht, meine Oma hat mich abgeholt. Ich habe den Nachmittag dort verbracht, wir haben zusammen Abendbrot gegessen, dann wurde ich fertig gemacht und so ging das dann immer weiter.
Hattest du in der Zeit überhaupt großen Kontakt zu deiner Mama oder war der mehr oder weniger gar nicht mehr vorhanden? Also als sie dann mit deiner Schwester ja weggezogen ist, ne?
Genau, die hat in der absoluten Nähe gewohnt, ne? Quasi über die Straße ein paar Meter gegangen, dann hat die dort gewohnt. Aber tatsächlich war das immer wie Besuch bei Mama. So war das. Beziehungsweise habe ich das so wahrgenommen und kann das im Nachhinein vielleicht, grundsätzlich ist es ja auch, vielleicht war es auch ganz anders und ich habe es nur so wahrgenommen und verkläre es in der im Nachhinein so, dass es tatsächlich so war. Aber das sind meine Erinnerungen und meine, das, so habe ich es wahrgenommen. Und das ist auch immer so geblieben. Also bis auf einen ganz kurzen Zeitraum, und den Zeitraum kann ich gar nicht bestimmen, ob das ein Jahr war oder weniger oder ob es vielleicht auch 2 Jahre waren, habe ich in der Zwischenzeit bei meiner Mama gewohnt und ihrem Partner, also die sind auch verheiratet, das ist mein Stiefpapa, wir haben auch ein ziemlich gutes Verhältnis. Die haben dann zusammen gewohnt mit meiner Schwester.
Also so als Familie.
Genau, sozusagen. Als Familie.
Gab es dann nochmal gemeinsame Kinder von den beiden?
Nee. Meine Mama wollte immer gemeinsame Kinder haben. Mein Stiefpapa hat aus verschiedensten Gründen gesagt, unter anderem, dass wir ja schon da waren, hat er gesagt, das wäre für alle eine ganz blöde Situation gewesen. Und er hat das auch immer im Blick gehabt, dieses, dass ich nicht da war. Und er hat wohl irgendwann gesagt, so, du gehörst ja auch zur Familie, du ziehst jetzt hier ein, ganz, ganz klar. Ne?
Wie alt warst du da?
Das war in der Pubertät. Ich würde sagen, da war ich vielleicht 13, 14.
Okay.
Und das war wirklich sehr, sehr schwierig. Denn bei meiner Oma gab es zwar ganz viele Regeln, aber wenn man sich an die gehalten hat, hatte man auch Freiheiten. Und da war immer so der Primat, du hast deine Aufgaben, wenn du die erledigt hast und wenn das alles okay ist, kannst du machen, was du willst. Da störe ich dich nicht, wenn das alles so im sozialverträglichen Rahmen ist und wenn wir uns hier einigen können, ist das kein Problem. Ich hatte da meine Freundinnen, wir haben ganz viel gemacht und da war auch nie sowas wie, du musst jetzt dann und dann zu Hause sein, sondern da war so ein blindes Einverständnis, dass jeder wusste, wie weit oder wann sag ich Bescheid und was ist angenehm für uns alle. Und ja, das war dann so von heute auf morgen, nachdem ich dann, und das ist wirklich so, einziehen musste bei meiner Mama und bei meiner Schwester und bei meinem Stiefpapa, das war weg. Da gab es nur noch Regeln. Es war Schule, danach kommst du nach Hause, dann gibt es Hausaufgaben, dann gibt es Essen. Ja, mit deinen Freunden kannst du dich jetzt nicht treffen, es ist zu spät und so. Also es wurde dann, ich glaube, im Nachhinein, wenn ich auch die Perspektive meiner Eltern einnehme, natürlich ist das schwierig, wenn da jemand reinkommt, den man nicht kennt, dessen Ablauf man auch gar nicht kennt und gar nicht versteht, was hat er vielleicht auch für, naja, private Verpflichtungen als Teenager.
Ja, genau, oder für Bedürfnisse.
Genau, das war absolut nicht bedürfnisorientiert, also überhaupt nicht.
Aber
das
man hat dich oft nicht gefragt oder so, ne? Also wie es so bei deiner Oma war und was man vielleicht davon übernehmen könnte und was.
Das stand
also,
überhaupt
das
nicht
stand zur Debatte. Gar nicht zur Debatte.
Es war das absolute Gegenteil, was so bestimmte Sachen anging. Es war sehr strukturiert, sehr autoritär. Was gesagt wurde, wurde gemacht. Oder es gab einen riesengroßen Streit. Es war immer nur Streit. Es war sehr unangenehm. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Ich habe mich absolut deplatziert gefühlt, nicht verstanden gefühlt. Und dann kam natürlich dann auch dieses, dass meine Schwester dieses System ja kannte und dann ganz selbstverständlich sich so verhalten hat. Da gab es keine Reibungspunkte. Da war dann natürlich auch noch dieser Geschwisterstreit vorprogrammiert. Ne? Mhm. Die wird immer bevorzugt. Warum kann die das, wieso ich nicht? Und warum ist es da? Warum wird die nicht angemeckert? Und warum werde ich permanent irgendwie reglementiert, angemeckert, in eine Ecke gedrängt und klein gehalten. Das war so.
Gut, dass du das erzählst, denn das hätte ich dich jetzt gefragt, wie dann deine Schwester in diesem System gelebt hat, ne? Also ob sie gut damit klargekommen ist oder ob sie sich einfach perfekt angepasst hat und ihre anderen Freiheiten hatte, ne? Also das wäre jetzt so meine Frage gewesen, aber das hast du jetzt schon direkt erzählt.
Also meine Schwester, manchmal, das ist so auch so eine Wahrnehmung, die ich erst später bekommen habe, dass es so ist, dass sich so eine Wand aufgebaut hat zwischen meiner Mama und meiner Schwester und mir, dass das immer so ein Team war, was gegen mich ist.
Also zwischen dir war die Wand und deiner Mama und deiner Schwester sozusagen dazwischen gezogen.
So die 2 gegen 1.
2 gegen 1.
Genau.
Wo stand dein Stiefpapa?
Der hat sich immer sehr versucht, ganz sachlich rauszunehmen, dass er zu managen, und stand aber auch oft auf meiner Seite. Das muss ich ihm nach wie vor ganz, ganz hoch anrechnen. Dass er auch oft gesagt hat, so nicht. Und dann aber auch wieder andererseits von meiner Mama aufgewiegelt wurde, bis er dann sauer wurde. Und mein Stiefpapa ist ein extrem, extrem cholerischer Mensch. Wenn der dann wütend war, dann ging das dann halt auch körperlich zur Sache. Und das war dann auch immer so ein Ding, wo ich denke, diese Angst vor, jetzt kippt der Punkt, jetzt werden alle sauer, jetzt rastet der Papa aus, jetzt gibt es wieder Haue, dann heulen wieder alle und meine Mama sitzt wieder unbeteiligt da und sagt, habe ich doch gesagt.
Also hast du sozusagen in deiner Kindheit auch Gewalterfahrungen machen müssen?
Ja. Na, also das war teilweise hart.
Hart.
Ja, also tatsächlich, denn...
Deine Schwester auch oder betraf das eben überwiegend dann dich aufgrund der Konstellation?
Nee, meine Schwester hat auch ganz schön oft eingesteckt. Einfach, weil meine Schwester in ganz vielen Situationen dumm war und immer noch Widerworte gegeben hat und versucht hat, sich dann verbal auf eine ganz komische Art und Weise zu wehren, was dann noch wütender gemacht hat. Da konnte ich dann schon so Strategien tatsächlich entwickeln, zu sagen, okay, einen fängst du dir und dann ist aber auch gut, weil man danach gibt. Ne?
Wie groß ist euer Altersunterschied?
Wir sind 4 Jahre auseinander.
4 Jahre, okay.
Gefühlt war es immer mehr. Und gefühlt war das auch immer so, als wenn wir 2 völlig fremde Personen sind. Also so richtig hat es sich dann erst verändert, als wir dann schon in unseren 20ern waren und ich irgendwann gesagt habe, naja, wir sind die, die überbleiben. Selbst wenn die Eltern irgendwann nicht mehr da sind oder auch ein Teil der Familie nicht mehr da ist, sind wir da. Wir haben vielleicht Kinder und wir sind dann die Letzten, die noch so eine gewisse Art von Kindheit auch teilen. Ne? Und das war so unser Grundkonsens, dass wir sagen, wir bleiben in Kontakt und wir nehmen Teil am Leben des anderen. Aber das fällt auch schwer. Man merkt da ganz klar, auch sie merkt das, dass wir komplett anders sozialisiert sind.
Und wie ging das dann weiter? Also in deiner, du bist ja dann, hast das Abitur gemacht, bist dann zum Studium gegangen.
Vorher.
Du hast erst noch eine Ausbildung gemacht, glaube ich, ne?
Genau. Also um das nochmal zu sagen, ja, genau. Dieser Umzug zu meinen Eltern, der war dann relativ schnell beendet, denn es hatte sich so aufgeschaukelt und so aufgewiegelt, dass ich meinen kleinen Rucksack gepackt habe, meine Schulsachen genommen habe und gesagt habe, ich hau ab, ich kann das hier nicht mehr, ich gehe wieder zurück zu Oma. Und dann dort stand und gesagt hatte, kann ich wieder hierbleiben? Und meine Oma sagte, ja, klar.
Wie alt warst du da?
Das war auch dann, ich würde sagen, es war nach der Jugendweihe.
Also warst du wirklich nur ungefähr ein Jahr bei deiner Mama gewohnt?
Es war kurz, ja.
Also eine ganz kurze Zeit, nur ein, zwei Jahre.
Maximal. Und dann bin ich wieder zurück zu Oma gezogen und ab da an war tatsächlich so, dass es dann wie so die Strafe war meiner Mutter, ja, dann existiert er auch nicht mehr. Meine Oma hat das zu spüren bekommen von ihr, okay. Ich habe das zu spüren bekommen. Es war ganz lange eben eine Ignoranz da. Es war ganz lange eine innere Wut da, die wir auch abbekommen haben, so nach dem Motto, dann mach das halt, aber ich bin damit nicht einverstanden. Aber nicht aus den Gründen, dass ich jetzt sagen würde, da habe ich mal gehört, aber ich habe dich lieb, du bist meine Tochter, du gehörst zu uns. Das kam nie vor. Das war nicht einmal irgendwie in meiner Kindheit, in meiner Jugend, der Satz oder das Gefühl, man muss es ja auch nicht sagen, was da drüber stand. Also, ne, das war dann, wie gesagt, die komplette Ignoranz. Es gab keine Geschenke zu Festen, es gab kein Begleiten zu bestimmten Ereignissen, es gab kein nettes Wort oder irgendein Wort für irgendwas, was wir gemacht haben. Es gab von hinten noch Drohungen an meine Oma, ja, wenn du das jetzt machst, dann passiert das und das und das. Es war immer noch von außen ein Versuch, das friedliche Zusammenleben zu stören und das nochmal kaputt zu machen, damit man sagen kann, da siehst du, was du davon hast. Das war immer so dieser erhobene Zeigefinger, da siehst du, was du davon hast.
Also noch so
Das
dieses
haben wir doch.
Nachtreten,
Ja,
ja.
genau. Genau, das war so. Und dann hatte sich da auch der Kontakt schon wieder so auf dieses, man kennt sich, man sieht sich auf Familienfesten, aber so richtig weiß man weder, was miteinander anzufangen, noch miteinander positiv umzugehen, sondern das war auch immer so ein Suchen nach irgendwas, was man dem anderen vorwerfen kann. Sei es eine schlechtere Zeugnisnote, das war bei uns immer so das, was geholfen hat, dass meine Schwester ein einziges Mal ein besseres Zeugnis hatte, beziehungsweise einen besseren Zeugnisdurchschnitt als ich. Wie gesagt, wir sind 4 Jahre auseinander. Sie ging an die Realschule, ich war in der Abiturphase. Und neben dem, dass wir viel mehr Fächer hatten, ist das ja auch eine Milchmädchenrechnung zu sagen, ja, Jana war viel besser als du. Und ja, also der Leistungsdruck, der war von draußen da. Bleib auf dem Gymnasium, du musst gut sein, deine Noten haben gut zu sein. Wenn die mal schlechter sind, dann. Dann weiß ich auch nicht, aber das war immer so eine Drohung.
Und es hat nie irgendwie mal auch ein Gespräch gegeben, also zwischen dir und deiner Mama, also
Überhaupt nicht.
dass sie oder du ihr mal das Gespräch gesucht hättet und versucht hättet, über die Situation zu sprechen.
Nee, denn sie hat immer gesagt, mit dir kann man ja nicht reden. Und sie hat mir dann tatsächlich Briefe geschrieben. Sie hat mir mehrere Briefe geschrieben, die trieften vor Selbstmitleid. Was hat sie denn alles falsch gemacht? Wie kann ich das nur tun? Wieso bin ich so zu ihr? Sie hat doch alles versucht. Sie kann doch nichts dafür, dass sie so jung war. Und da habe ich dann auch immer gedacht, das verklärt die Realität so sehr. Das ist immer so, sie hat da immer so ein, zwei Dinge sich rausgepickt, für die sie nichts kann. Warum bin ich so gemein zu ihr? Wieso haben wir nicht so einen tollen Kontakt wie andere? Da klappt es doch auch und ich muss mich mal zusammenreißen. Und ja, es war auch immer von, ich glaube, ihr war das ein Bedürfnis tatsächlich, ein gutes Verhältnis zu haben. Aber ihr war es nie ein Bedürfnis, eine Beziehung zu mir zu haben.
Wie ist das dann bei euch weitergegangen? Also, du bist wieder zu deiner Oma gezogen, hast dann das Abitur abgelegt und ich glaube, du hast mal erzählt, dass du eine Ausbildung angeschlossen hast, bevor du zum Studium gegangen bist, oder täusche ich mich da?
Ich habe angefangen zu studieren und habe nebenbei eine Ausbildung gemacht. Also ich habe beides zusammen gemacht, damit ich dann den Studienabschluss bekomme. Und genau, mein Studium, das war für mich eigentlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann endlich von aus diesem Raum weg, habe endlich mein eigenes. Das war für mich entlastend, absolut entlastend. Ich konnte dort endlich neu starten.
Wo hast du studiert?
Ich habe in Hannover
In
studiert
Hannover.
und hatte meine 4, 5 Sachen mit eingepackt, bin in eine kleine Wohnung gezogen und auch da ist meine Familie zwar mitgekommen, hat die Möbel mit aufgebaut, meine Mama war auch dabei, sie kannte die Wohnung ja noch nicht, die musste sie sich anschauen und ja, geholfen hat sie nicht. Es musste dann auch schnell nach Hause gefahren werden. Und damit war es dann das erstmal für lange, lange, lange Zeit. Dass ich habe mich dann immer bemüht, dass ich dachte, naja, ich rufe mal an. Aber das Interesse war da nicht so groß. Ja, also es war immer nur die Angst, ich rufe an. Das hat sie auch mal gesagt. Ich habe immer Angst, wenn ich deinen Namen auf dem Handy sehe, dass du was möchtest. Mhm. Und das war Geld. Denn finanziert habe ich das Studium selber. Ich habe BAföG bekommen. Dazu war immer eine ganze Menge Antragsformular bearbeiten notwendig. Auch das wurde dann von meiner Mutter, sie hat nicht unterschrieben, sie hat mir unvollständige Daten zukommen lassen. Sie hat mir ihre, man muss ja dann diese Einkommensbelege abgeben, hat sie mir nicht kopiert, weil es mich nichts angeht. Das hat dann das natürlich alles verschleppt und es war unglaublich schwierig, da wirklich zu sagen, es geht nicht um dich, mir ist es egal, was du verdienst, ich möchte nichts von dir haben. Unterschreib es bitte und gib es bitte ab. Das war immer jedes Mal, man musste das ja, glaube ich, sogar pro Semester einmal machen. Und das war jedes Mal schwierig. Und das war jedes Mal, dass ich dachte, oh, es geht wieder los, jetzt fängt es wieder an. Und das war immer so der Kontakt, oh. Ich bin wieder der Bittsteller für etwas, was sie mir nicht geben will, was sie mir nicht zugestehen will. Es war unglaublich schwer, das Ganze zu finanzieren. Ich hatte teilweise...
Ja, du warst ja auch gezwungen, auf sie zuzugehen. Ne? Es ging gar nicht anders. Ne?
Genau.
Sonst hättest du ja das BAföG gar nicht bekommen können.
Richtig. Was natürlich das System hat ihr da in die Hände gespielt, ne? dass sie da immer noch mal ein bisschen Kontakt ausbreiten konnte auf der einen Seite und auf der anderen Seite ihre Macht ausspielen konnte, auch auf eine Art und Weise, wo ich dann noch sage, schwierig, ne? Das habe ich ihr da wirklich übel genommen und auch das habe ich angesprochen, aber da war kein Weg rein. Also wie gesagt, bei ihr war eher die Angst, es könnte was kommen, dass ich was möchte, was ich aber nicht wollte. Also da war es schon so weit, dass ich gesagt habe, alles, was ich von ihr bekomme, ist so, so hart erkauft mit Dingen, die da dranhängen, mit Kontrolle, mit Zwang, das wollte ich alles nicht. Deswegen ist das auch so gekommen, dass ich relativ lange und immer schon recht eigenständig war und wenig auf die Hilfe von anderen angewiesen sein wollte.
Oder zurückgegriffen hast.
Und zurückgegriffen, ne? Habe. Auch immer mit der Angst, da steckt dann dahinter, dass... jemand kommt und daraus einen Vorwurf entwickelt, jemand kommt und sagt, dafür bist du mir jetzt aber was schuldig, du musst jetzt das und das und das tun. Ja, und für mich war dann der erste Punkt wirklich zu sagen, ich möchte wirklich keinen Kontakt mehr mit dieser Frau, dass es dann wirklich darum ging zu sagen, Weihnachten, was machen wir Weihnachten? Ja, wir wollen jetzt mal unsere Ruhe haben, da wollen wir gar keinen sehen. Sie zu. Und ich finde, das ist so, Weihnachten ist für mich immer so ein großes Fest im ganzen Jahr. Das ist immer so aufgeladen mit ganz viel Schönem und mit ganz vielen so Gefühlen. Ich kenne das aus meiner Jugend, ne? Das haben wir immer sehr, sehr feierlich und sehr familiär begangen, in einer großen Familie, auch mit meinen Onkels, mit meinen Cousinen. Und wir waren alle zusammen dann immer. Und dann wird gesagt, nö, wir feiern alleine, wir wollen mal unsere Ruhe haben. Ja, das haben sie seitdem. Wir haben jetzt mal festgestellt, dass ich mehr Weihnachten alleine oder so gefeiert habe, wie ich das möchte, als Weihnachten mit meiner Familie. Das ist tatsächlich nicht schlimm, weil wir haben unsere eigenen Traditionen so. Wir machen das so, wie wir das als schön empfinden. Und da spielen halt die Großeltern oder meine Eltern jetzt überhaupt gar keine Rolle. Und das ist auch okay. Aber ja, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich mal Weihnachten zusammen gefeiert werden kann, wenn ich mal Geburtstage, wenn die nicht bedacht werden, wenn man da nicht mal einen Anruf bekommt.
Wozu dann noch?
Ja, wozu?
Also dann noch was ist haben?
Genau.
Was ist der Mehrwert sozusagen?
Genau, der Mehrwert war überhaupt nicht da. Und ein privates, wirklich eine private Beziehung oder irgendwas übereinander wissen, das war sowieso auch nie da. Ich hatte auch das Gefühl, dass die sich dann über die Zeit, dass ich weg war, so radikalisiert haben gegenüber von die so dieses, ich bin ja weggegangen, weil. Und alles, was dann kam, war immer so negativ. Ich bin jetzt der blöde Wessi. Das war immer so was, was darüber schwang. Und ich bin eingebildet, ich halte mich für was Besseres, ich komme nur, wenn ich was brauche. Wobei ich mich im Nachhinein auch immer frage, was habe ich jemals von euch gebraucht?
Das
So,
hat so ein
da.
bisschen was mit Rechtfertigung fürs eigene Verhalten zu tun auch, ne?
Genau. Ja, und da habe ich den Kontakt dann abgebrochen. Dann hatten wir Jahre, Jahre, Jahre lang keinen Kontakt.
Kannst du
Und
das in, also sagen, wie viele Jahre das waren?
das waren bestimmt 15 Jahre.
15 Jahre kein
Also das
Kontakt.
hat im Studium angefangen und ist
Okay.
dann so lange eigentlich bestanden, bis ich schwanger geworden bin. Und das erste Mal. Wir haben uns, glaube ich, zweimal zwischendurch gesehen, weil die Kinder meiner Schwester hatten Feiern und da war ich eingeladen und war auch da. Aber da wurde ich auch ignoriert. Da wurde
Okay.
mir weder die Hand gegeben noch guten Tag gesagt. Das war, ich war da und das war's. Genau, und dann bin ich schwanger geworden. Und der Kontakt mit meiner Schwester war immer da. Wie gesagt, wir hatten uns ja ein bisschen so auf so einen Grundkonsens geeinigt. Jeder weiß, was der andere gerade so macht, was da im Groben los ist. Wir müssen uns nicht permanent haben, aber so, dass man so einen Überblick hat, was passiert gerade bei dir. Und genau, die wusste Bescheid, dass ich schwanger bin. Die hatte sich auch gefreut und hatte das dann meiner Mutter erzählt. Und es war damals so, dass ich schwanger mit Zwillingen war und dass das eigentlich alles aus einem riesengroßen Zufall entstanden ist. Denn eigentlich wollte ich keine Kinder. Und es ist dann trotz Verhütung, trotz weniger Möglichkeiten, die dort eigentlich noch bestanden, da hat das Universum ganz schön mitgearbeitet, dass das dann passiert ist, bin ich schwanger geworden und dann mit Zwillingen. Und meine Schwester erzählte das meiner Mutter und der erste Ausbruch war ein fieses Lachen mit: Haha, das hat sie jetzt aber mal verdient. Und da hat sie auch gesagt: Naja, aber freust du dich denn nicht? Ja. Und das war dann damit abgetan. Das war auch so eine Bestätigung für mich, dass das alles okay ist, so wie es ist.
Ja.
Na, dass, wenn so ein Ereignis dann auch so umgekehrt wird, aus gar keinem Grund, denn eigentlich gab es ja nichts, wo man sagen könnte, ja, und dann ist diese Schwangerschaft schwierig verlaufen und das eine Kind ist kurz nach der Geburt gestorben. Und als das klar war, dass es so passieren würde, war es dann so, dass ich tatsächlich in dieser Situation, in der ich ja tausend andere Sachen im Kopf hatte und mir ganz viele andere Dinge wichtig waren und ich gucken musste, was mache ich jetzt als erstes, wie gehe ich vor, wie kriege ich meinen Alltag jetzt noch hin, neben Krankenhaus und so weiter und so fort, war wirklich Telefonterror an meinem Telefon. Da hat sie mich angerufen, permanent, immer und immer wieder. Sie hat mir Nachrichten geschrieben und ich kann ihr nicht sagen, was drin stand, denn das ist einfach weg. Aus dieser Situation war das so unwichtig und ich habe auch gedacht, was
Also
soll
auch
das
keine
jetzt?
Unterstützung oder ehrliche Nachfrage, sondern
Sie wollte vorbeikommen, um mich zu unterstützen. Sie wollte kommen und sie wollte wissen, was sie jetzt machen soll und sie wollte mir dabei stehen. Das weiß ich, weil meine Schwester das gesagt hat. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich das gerade nicht brauche. Ich brauche hier niemanden und ich möchte auch, ich. Also bei was hätte mich da jemand unterstützen sollen? Ne? Ich hatte meinen Mann. Wir waren hier in der Situation und wir hatten eine ärztliche Anbindung. Und nur, also ich weiß bis heute nicht, was sie da für ein Verlangen hatte, das so von 0 auf 100 hochzufahren. Und ich habe mich bedrängt gefühlt. Na, und sie war dann natürlich gleich wieder beleidigt und zurückgestoßen, hat sich natürlich auch unverstanden gefühlt, weil sie mir ja nur helfen wollte. Sie hat sich dann bei der Arbeit krankgeschrieben, weil sie das verarbeiten musste, weil das so schlimm für sie war. Und ja, ohne irgendjemandem davon zu erzählen oder dieses Ereignis so groß an die Glocke zu hängen, wusste meine Heimatstadt und mein Heimatort und meine gesamte Familie, was los ist. Da meine Mama damit...
Aber eben nicht von dir, sondern genau, eben von deiner Mama.
Genau, weil sie damit so große Probleme mit diesem Ereignis hatte. Unbekannterweise natürlich alles. Ne? Mein Sohn hat meine Mama kennengelernt, als er 4 war. Das war das erste Treffen.
Das war dann sozusagen so eine versuchte Annäherung,
genau,
von deiner Seite.
Aber, richtig. Ne? Hm. Wir haben dann nämlich, oder ich habe beschlossen zu sagen, was mein Problem mit meinen Eltern ist, muss nicht das Problem meiner Kinder mit meinen Eltern oder ihren Großeltern sein. Und da Fragen dann mal so kamen, haben wir dann, wir haben auch immer Fotos gemacht, haben die verschickt und haben auch mal zu den Geburtstagen eingeladen und haben auch gesagt, könnt mal gern vorbeikommen. Das ist aber auch alles nie passiert. Wir sind dann irgendwann, glaube ich, mal hingefahren mit dem Kind. Ja, und auch da war das so ein, was natürlich auch schwierig ist, wenn man nach Jahren sich wieder trifft. Und dann, das war mir klar, dass man sich der ganzen langsam annähern muss. Aber es war sofort wieder diese Situation da, dass ich nicht das Gefühl hatte, man muss sich annähern, weil das alles so bekannt war.
Ja.
Es hat sich nichts geändert.
Diese alten Muster
genau,
waren alle noch da.
Die Muster.
Verhaltensmuster.
Richtig. Das war alles so bekannt. Und trotz ganz viel gutem Willen ist es mir auch nicht gelungen, das irgendwie so ganz auszuschalten. Und ja, wir haben das versucht, mehrere Male mit so kleinen Besuchen. Meine Mama ist auch vorbeigekommen zu uns und hat besucht. Aber das Interesse an den Kindern war trotzdem nicht da. Also bis auf, dass es immer Geschenke gab, das muss ich schon sagen. Da hat sie immer an die gedacht. Aber so mal ein Anrufen und fragen, wie es war, irgendwelche Ereignisse mal besprochen oder daran teilgehabt, das ist nie passiert, gar nicht. Und es war immer so ein, von uns aus, dass wir gesagt haben, hier, die Kinder haben das und das gemacht oder wir waren dort oder wir haben Fotos geschickt oder ne, wir haben die auf dem Laufenden gehalten, haben immer die Mitteilungen gemacht, haben auch mal angerufen und das war immer, ja, schön.
Nun muss man ja sagen, dein großer Sohn oder euer großer Sohn ist jetzt 7, ne? Die Kleine ist 3, ja, genau, und das ist nun ja schon eine sehr, sehr lange Zeit, dass also beide Kinder im Prinzip auch gar keine Großeltern von der Seite, also deiner Seite sozusagen kennen oder kennenlernen konnten. Ne? Und wie wirkt sich das auf die Kinder aus? Also ist das für die Kinder ein Zustand, den sie ja kennen und mit dem sie umgehen können? Oder gibt es von den Kindern vielleicht auch das Bedürfnis und fragen sie sehr nach Oma, Opa? Oder wie ist das?
Also bei dem Kleinkind spielt es gar keine Rolle.
Hat es gar nicht. Ist ja sowieso gar nicht kennengelernt.
Richtig.
Ne?
Und bei dem Großen war es so, dass er eine Zeit lang ganz viel danach gefragt hat, dass es ihm sehr wichtig war. Ich glaube auch einfach, weil er das kannte aus dem Kindergarten, dass andere Kinder von ihren Großeltern mal abgeholt wurden, dass da auch ein Großelterntag ist. Die wissen, dass die nicht um die Ecke wohnen. Das ist auch vollkommen okay, aber nee, die Frage nach meinen Eltern ist nie gekommen. Es war mal, er hat sich mal gewünscht, mit der Oma ein Eis essen zu gehen und dann hieß es, ja, das machen wir mal auf jeden Fall. Das war vor 2,5 Jahren. Das Eis ist nicht gegessen worden. Also ich habe das mehrere Male angesprochen. Also die würden 2 Stunden mit dem Auto fahren. Wir hätten eine Möglichkeit zum Übernachten. Wir haben das alles angeboten. Es gab mehrere Treffen.
Mehrere Versuche sozusagen,
ja,
auch von eurer Seite.
Genau.
den Kontakt mehr zu beleben. Ne?
Richtig.
Also vor allen Dingen im Interesse der Kinder. Ne?
Genau. Mein Interesse ist da nicht da. Mhm. Ich muss mich überhaupt gar nicht mehr rechtfertigen oder teilhaben. Ich möchte nichts haben. Mhm. Es ist mir, ich bin da ganz frei von Erwartungen auch mittlerweile. Das ist einfach so, dass ich sage, wenn ihr ein Interesse an euren Enkelkindern habt oder wenn die Enkelkinder Interesse an euch haben, bediene ich das. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe da auch keine Ressentiments, dass ich sage, das machen wir nicht oder das können wir nicht oder das machen wir, aber es bleibt halt sehr oberflächlich. Beim Verabschieden heißt es dann immer, oder hieß es dann immer, ja, wir melden uns, dann holen wir dich mal, dann bleibst du mal eine Woche in den Ferien hier. Dann hat er sich immer gefreut und hat geweint natürlich, weil es ihm leid hat, dass er jetzt von der Oma weg musste. Und so diese Vorstellung, ich kann jetzt mal, das war für ihn immer ein großes Ereignis. Dann wurde darüber gelacht und ach, naja, der hört schon auf und ach, naja, das hat er gleich vergessen. Das finde ich persönlich schwierig und mir tut es natürlich auch weh, weil ich weiß, es kommt nichts. Es sind Versprechungen, die werden nicht eingehalten. Es ist nicht wichtig. Es ist überhaupt, spielt dieses Leben dieser Kinder überhaupt keine Rolle in deren Leben. Es wird aber trotzdem eingefordert. Ne? Denn wenn wir uns nicht melden, wenn ich keinerlei Bilder schicke, Informationen schicke, so steckbriefmäßig immer alles abliefere, zu einem gewissen Zeitpunkt bin ich die Schuldige, die ja dafür sorgt, dass die Kinder vorenthalten werden. Mhm. Ihr könnt ja auch mal kommen. Ihr könnt ja auch mal was machen. Wir können das nicht so.
Mhm. Ja. Und das ist jetzt im Prinzip so, dass ihr hin und wieder Kontakt habt? Oder wie ist es jetzt?
Genau. Hatten wir auch da wieder im Rückblick, bin ich diejenige gewesen, die angerufen hat, bin ich diejenige, die sich gemeldet hat, die gesagt hat, Mensch, wir können ja mal, ganz selten kam mal eine WhatsApp, das hieß, wir können ja mal telefonieren, ich muss dir was erzählen und dann war es immer irgendwas aus dem Leben meiner Mutter, was sie gerade beschäftigt hat, worüber sie denn, dass sie loswerden musste, was sie von sich erzählen musste, aber da kommt halt auch nur so die Frage, und bei euch so, alles okay? Dann sagt man, ja, alles super, alle sind gesund, ja. Und dann so diese Floskeln und damit wird sich begnügt, kommt was Schwieriges, wird so abgetan. Na, wenn so bestimmte Dinge sind, wo man an Grenzen stößt als Elternteil und sagt, ich weiß echt nicht mehr weiter, mein Kind hat eine Krankheit, die ist schwerwiegend, wir müssen das und das tun. Ja, ja, das schafft er schon. Ja, das wird schon. Ach, na ja, das verwächst sich. Oder. So diese Standard-Kalendersprüche, die auf jede Situation passen.
So Floskeln halt.
Genau, eine Anteilnahme ist da nicht. Mhm. Auch da nach wie vor keine Beziehung. Es wird einfach nur, so ein Kontakt nach außen hin. Was könnten die anderen denken? Ja. Ich muss ja auch mich vor meinem Umfeld rechtfertigen. Das ist, glaube ich, bei meiner Mutter auch viel, dass sie sich vor ihren Freunden, Bekannten, Familie immer noch
wahrscheinlich so rechtfertigen kann oder sich reinwaschen kann dafür, dass der Kontakt zu dir eben nicht mehr so eng ist. Ne?
Ganz genau.
So würde ich das verstehen. Wie geht's dir mit der Situation? Also wie fühlst du dich, wenn du an diese wenn du an diese Situation denkst mit deiner Mutter oder auch mit deinem Stiefvater, der ist ja jetzt weniger in Erscheinung getreten, ne? Also es ist ja eher, fokussiert sich ja sehr auf deine Mutter oder auf deine Mama. Genau, vielleicht kannst du deine Gefühle da beschreiben in Bezug auf die Situation.
Das ist natürlich ganz vielschichtig und je nach Situation kommen da auch unterschiedliche Gefühle hoch. Ne? Grundsätzlich bin ich natürlich frustriert über diese Situation. Das war ich auch schon immer, weil ich denke, warum ist das gerade so schwer? Was macht diese Situation so unglaublich schwierig, dass jeder im Prinzip nur raus will? dass man lieber sagt, ich habe einen Kontaktabbruch und beschäftige mich nicht mit euch. Und das ist einfacher, als wir halten den Kontakt irgendwie aufrecht und der ist schwierig und der macht mich noch wütender. Andererseits ist es auch erleichternd, weil ganz viel Potenzial, wenn man keinen Kontakt hat, natürlich wegfällt. Ich ärgere mich nicht permanent. Ich muss nicht diesen Kontakt aushalten oder Dinge runterschlucken. Ich bin da ja auch immer sehr höflich, wenn es mal, ich glaube, wir haben uns 2 oder 3 Mal sehr, sehr, sehr stark gestritten mit Anschreien. Und da kommen dann natürlich auch ganz viele Sachen hoch. Und da bin ich eigentlich nicht so der Typ für und das möchte ich auch vermeiden. Aber wenn der denn nicht da ist, der Kontakt, ist es natürlich trotzdem, lastet das auf mir. Das lastet permanent auf mir, weil ich auch weiß, meine Kinder haben keine Großeltern. Denn ich hatte ja ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Großeltern. Im Prinzip haben die ja die Elternschaft übernommen. Und trotzdem waren sie auch immer diese sehr präsenten Großeltern. Mhm. Und das haben meine Kinder ja gar nicht. Das tut mir leid für die. Da bin ich enttäuscht. Da bin ich enttäuscht von der Gesamtsituation, dass keiner von uns es schafft, diese Situation aufzulösen, dass wir so unterschiedlich sind, dass man sagt, nee, es ist besser so, wie wir es jetzt machen. Und ja, aber es ist mit viel Frust und auch mit Ohnmacht verbunden, denn ich habe oft das Gefühl, ich kann nichts tun. Egal, was ich mache, es wird nicht besser.
Was denkst du denn, was es bräuchte, um die Situation bei euch zu klären, aufzulösen oder so zu verändern, dass es besser werden könnte?
In erster Linie wahrscheinlich ganz viel Ehrlichkeit, dass man sich das wirklich auch so sagen müsste und dass jeder tatsächlich auch zuhören müsste, das annehmen müsste und annehmen möchte auch und bereit ist, an der Situation natürlich auch etwas zu ändern. Das heißt, man muss natürlich auch aufeinander zugehen, beziehungsmäßig, dass man überhaupt eine Beziehung aufbauen möchte, dass man Anteil hat an dem anderen. Das bräuchte es. Es bräuchte vor allen Dingen auch ganz, ganz, ganz viel Ehrlichkeit und man müsste wahrscheinlich auch ganz viel einstecken.
Also du jede meinst, Seite.
Jede Seite. Müsste auch natürlich sagen, klar, habe ich Fehler gemacht.
Und siehst du das auch so ähnlich, dass es eher über ein behutsames Annähern gehen müsste, dass man also Stück für Stück die Beziehung wieder aufbaut und vielleicht die Beziehung auch wieder festigt? Oder was bräuchte es?
Das ist schwierig zu sagen. Ich bin eher so der Typ, dass ich sagen würde, ich bräuchte eine ganz, ganz klare und ausführliche Aussprache und auch den Ausblick, möchten beide das Gleiche. Wäre das für beide, auch wo es hingehen soll, der gleiche Punkt.
Das wäre für dich eine gute Basis, um von dort dann zu starten.
Genau. Okay. Und dann kann man ja daran arbeiten oder schauen, wie man das umsetzt. Ne? Aber
also ja, diese Ehrlichkeit, diese Annahme, diese Akzeptanz auch der jetzt ziemlich schwierigen Situation zwischen euch, ne? Auf beiden Seiten, um da dann von einem neuen Startpunkt sozusagen auszugehen. Ne?
Genau.
Und es geht ja, glaube ich, nicht darum, das Alte irgendwie aufzuarbeiten erstmal, weil es liegt in der Vergangenheit, es kann nicht mehr verändert werden. Ne? Es geht eher ja darum, einen neuen Startpunkt zu finden.
Genau. Und wie gesagt, der müsste dann verbunden sein, natürlich auch mit dem Wunsch beider Seiten, dass das natürlich irgendwo anders hingehen soll. Das war es bei mir jetzt lange, sodass ich auch gedacht habe, man gibt halt die Möglichkeiten, man macht es niederschwellig, man lädt mal einen zu oder man sagt, Mensch, es gibt mal hier ein Ereignis, das dauert nicht so lange, da ist in der Kita irgendwie ein Fest, kommt doch mit vorbei, kommt doch mit dazu. Und tatsächlich ist mir da bewusst geworden, die haben da kein Interesse dran. Weil diese Angebote wurden immer permanent ausgeschlagen. Mit ganz vielen Begründungen, die wirklich sehr fadenscheinig waren. Ne? Also wenn man lieber die Hühner füttern muss und nicht so früh aufstehen kann. Mhm. Und ich mich aber im Gegenzug mit zwei kleinen Kindern in ein Auto setzen muss und dann den gleichen Weg ja auch auf mich nehme, dann denke ich, es muss gleich verteilt sein. Man muss die Ressourcen eines jeden natürlich auch beachten. Und ich bin die Letzte, die sagt, ja, jeder muss gleich viel geben, muss er nicht. Aber nach seinem Können muss man da schon schauen, ist es möglich für euch mal einen Tag frei zu machen im Jahr und zu sagen, wir kommen vorbei, um uns was anzuschauen und am Leben der Kinder teilzunehmen. Und dieser Punkt, den habe ich letztes Jahr öfter, verfolgt und der wurde immer ausgeschlagen. Und da war mir dann auch, da ist mir wieder bewusst geworden, dieses Interesse ist nicht da. Es ist keine Möglichkeit, da ranzukommen über diesen Weg. Und wenn das ausgeschlagen wird, ist das jetzt auch wieder der Punkt für mich zu sagen, das ist, ich kann nicht an einer Beziehung arbeiten, die von der Gegenseite nicht gewünscht wird. Deswegen, also wichtig wäre es wahrscheinlich für beide tatsächlich das Gleiche zu wollen und auch zu wollen, dass man sagt, man möchte in Zukunft eine ganz große Veränderung haben.
Und wenn wir jetzt mal von deiner ganz persönlichen Situation ein Stück weit weggehen und uns mal die beiden Beteiligten in so einem Konflikt ansehen, also die Elternseite und eben die Kinderseite. Hättest du aus deiner Erfahrung heraus Tipps für Eltern, wie Eltern in einer Situation des Kontaktabbruches sich verhalten sollten, ihren Kindern gegenüber, sofern es irgendwie ein Verhalten geben kann? Und hättest du Tipps für die Kinder, die den Kontakt möglicherweise abgebrochen haben? Also wenn wir einfach mal gucken, wenn wir mal auf beide Seiten schauen.
Na, ich denke, bei sowas ist das immer ganz schwierig, ne? Da jede Situation natürlich auch durch durch den eigenen Werdegang beeinflusst wird. Und je nachdem, was passiert ist, würde ich sagen, auf der einen Seite, man muss vielleicht auch tatsächlich ganz, ganz ehrlich sein und sagen, dieser Kontaktabbruch hat für alle Beteiligten mehr Wert, als wenn wir weiterhin Kontakt haben. Das kommt aber natürlich auf die Situation an. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite sage ich so, dass es vielleicht von, was ich eben schon gesagt habe, dass man, wenn man diesen Kontakt wirklich will, muss man ehrlich mit sich sein. Warum will ich diesen Kontakt? Und was bin ich bereit dafür zu geben und auch auszuhalten? Von der Kind- wie von der Elternseite aus. Und man darf, glaube ich, überhaupt keine Erwartungen haben. Also nicht die Erwartung, nur weil es meine Eltern sind, sind die in der Pflicht, sich um mich zu kümmern und mich lieb zu haben und das so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Denn auch so eine Eltern-Kind-Beziehung ist natürlich das ganze Leben lang, glaube ich,
eine Erinnerung. Aber andererseits passt eben jetzt an der Stelle auch gut dazu, dass eben auch Eltern nicht in dieser Erwartungshaltung sein dürfen. Wir sind ja die Eltern und das Kind hat uns lieb zu haben und für uns da zu sein. Also auch ne, diese Kinderrolle ist ja an sich eine ganz andere. Die Kinder haben gegenüber ihren Eltern ja grundsätzlich erstmal gar keine Verpflichtung.
Genau. Also ich denke auch, eine Verpflichtung kann man nur haben, wenn man vorher auch irgendwelche Rechte hatte. Ne? Mhm. Und die Eltern müssen auch akzeptieren, dass das Kind auch eine eigenständige Person mit eigenständigen Entscheidungen ist und nicht das Kind ist. Und nur weil es das Kind ist, das zu machen hat, was man als Eltern sich so vorstellt. Ja. Und dass man tatsächlich liebevoll, freundlich den anderen als Menschen betrachtet, mit seinem ganz eigenen Paket, mit seinem eigenen Leben. Und die Beziehung, die diese Eltern-Kind-Beziehung hat, vielleicht zusätzlich dazu kommt, dass man sagt, da wir familiär verbunden sind, da wir etwas teilen, lass es vielleicht in guten und in schlechten Zeiten sein, ne? Beides hat man ja tatsächlich auch, dass man das schätzt, aber auch anerkennt, dass es beide Seiten betrifft, egal ob Eltern oder Kinder, dass beide zurückstecken müssen, glaube ich, in jedweder Situation. Und wenn eine Seite so verhärtet ist, dass die sagt, ich möchte, kann und will nicht mehr und es gibt keinen Schritt für mich zurück, dass die andere Seite das tatsächlich nur akzeptieren kann. Weil wenn man dann von außen sagt, aber du musst, ich erwarte, ich möchte oder es soll sich was ändern, glaube ich, wird die andere Seite nur noch ablehnender und stärker. Also es muss auf beiden Seiten tatsächlich das Bedürfnis geben, beim anderen teilhaben zu wollen. Und aus welchen Gründen auch immer, manchmal tatsächlich, also ich grundsätzlich bin ich, wieder um auf mich persönlich zurückzukommen, ja bereit, teilzuhaben am Leben meiner Eltern. Ich bin ja auch bereit, sie teilhaben zu lassen an meinem Leben. Aber da ist ja der Punkt, meine Eltern sind nicht in der Lage, teilzunehmen, so wie ich mir das vorstelle. Also lasse ich sie so sein, wie sie sind, bediene den Kontakt auf einem ganz, ganz, ganz geringen Niveau, der mir eigentlich viel zu wenig ist, gehe aber dem Konflikt aus dem Weg, zu sagen, ihr müsst jetzt das machen, was ich mir vorstelle. Ich möchte, dass ihr gute Großeltern seid. Ich möchte, dass ihr an meinem Leben so und so teilhabt. Das mache ich nicht mehr. Oder das erdreiste ich mir nicht, zu sagen, ihr müsst das jetzt tun. Aber genauso wenig, glaub ich, darf man das als Eltern tun.
Ich denke, dass das ein sehr eindrucksvolles Schlusswort ist. Natürlich hier im Podcast auch jederzeit nachzuhören. Also gerade jetzt so, ich denke, die letzten 10 Minuten waren nochmal sehr intensiv und gerade auch in der Betrachtung beider Perspektiven, also der Perspektive der Eltern und der Perspektive der Kinder. Beiden Perspektiven sollten wir viel, viel mehr Aufmerksamkeit widmen, um im Miteinander einen guten Weg zu finden. Es wird hier im Podcast nach diesen einzelnen Lebensgeschichten Betroffener ja auch noch dazu kommen, wie eine Kontaktaufnahme wieder passieren könnte nach einem Kontaktabbruch. Also da wird es auch noch eine Folge oder 2 Folgen dazu geben. Und ich denke, das, was Tanja jetzt hier gesagt hat, ist ganz, ganz wesentlich. Und mit diesen Worten möchte ich euch verabschieden und freue mich auf euch und die nächste Folge. Macht's gut. Tschüss.
Das war Funkstille, der Podcast über das Schweigen zwischen Eltern und Kindern. Danke dafür, dass du heute mein Gast warst. Danke dafür, dass du dir meine Geschichte angehört hast. Von dem Moment an, als die Stille begann und wie ich lernte, dass Schweigen auch eine Stimme haben kann. In den kommenden Folgen werden wir Menschen hören, die gegangen sind, Menschen, die geblieben sind, aber vor allem Menschen, die sich bewegen wollen. Wir hören Betroffene, Expertinnen und andere, die verstehen möchten, was hinter dem Bruch steckt und wie ein Neubeginn aussehen kann. Wenn du etwas mitnimmst, dann sind es vielleicht Mut oder das Verstehen, vielleicht auch die Erkenntnis, dass du mit deiner Geschichte nicht allein bist. Bleib dran, denn das Schweigen darf auch gehört werden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.